Thema des zweiten Vortrags: Dank, der Wille Gottes. Wofür danken wir? Für einen schönen Urlaub, für das Wetter, für eine wundervolle Landschaft, also wenn man in der Schweiz ist, da in Flüeli. Also wir hatten ein sehr schönes Zimmer, man liegt im Bett und guckt aus dem Fenster und sieht dann die großen Berge da alle. Das ist schon wunderbar, ne? Da ist man dankbar, dass man in so einer Gegend sein darf. Ne? Ja. Wir danken, dass wir uns jetzt endlich wieder freier bewegen können. Oder für ein nettes Geschenk, ein liebes Wort, eine Aufmerksamkeit, für geschenkte Zeit oder für eine Begegnung. Also es gibt ja viele schöne Dinge, für die wir gerne dankbar sind. Und viele von uns sind sehr irritiert, wenn alles als so selbstverständlich hingenommen wird, dass uns ja zusteht und dass man ja auch irgendwie einfordern kann. Und das erleben wir dann auch oft als undankbar. Also als wir klein waren, da wurde uns bei Zeiten beigebracht, Bitte und Dank zu sagen. Und das haben wir auch so weitergegeben. Aber wenn wir uns ganz genau erinnern, dann gab es ja auch Situationen, da erwartete man von uns Dankbarkeit, aber wir sahen das ganz anders. Also wir mochten die Tante nicht und trotzdem sollten wir uns dankbar an ihrem Besuch freuen. Wir mochten das Essen vielleicht nicht, aber unsere Mutter erwartete, dass wir es dankbar unseren Teller leer lassen. Wir mochten auch die Lehrer zum Teil nicht oder die Ausflüge. Also als ich zur Schule ging, gab es noch die Erfindung der Wandertage. Einmal im Monat gab es einen Wandertag. Und da ich in Münster wohnte und die Schule nicht weit vom Aasee entfernt war, machten wir im Zweifelsfall am Wandertag eine Runde um den Aasee. Die Lehrer erwarteten, dass wir dankbar waren, dass sie uns da um den Aasee spazieren führten. Also wir waren es nicht. Die meisten haben uns natürlich sich so verhalten, wie es erwartet wurde. Aber das Herz, das war ja nicht dabei. Und es gibt Dinge im Leben, die geschehen, für die wir glauben, beim besten Willen nicht dankbar sein zu können, weil die Umstände, die Personen oder die Zeit so schwierig, so schrecklich, ja manchmal sogar auch böse sind. Im Brief an die Thessalonicher gibt Paulus im Kapitel 5 zum Abschluss an die neu gegründete Gemeinde wichtige allgemeine Hinweise, die in den Versen 16 bis 18 sich bündeln. 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18. Freut euch zu jeder Zeit. Wir haben es schon gehört. Betet ohne Unterlass. Dankt für alles, denn das ist der Wille Gottes für euch in Christus Jesus. Also, wir haben ja schon den ersten Teil des Verses 18 ein Stück weit aus biblischer Sicht betrachtet. Also, dankt Gott für alles, denn das ist der Wille Gottes für euch in Christus Jesus. Dankt für alles. Also, wenn wir an die kleine Aufzählung von eben denken, wofür ich ja gerne dankbar bin, dann kann man die Liste jetzt hier leicht spontan verlängern. Aber es fällt uns mindestens genauso leicht, Dinge aufzuzählen, wofür wir glauben, nicht dankbar sein zu müssen oder zu können oder zu wollen. Und die Liste ist auch schön lang. Also wir hatten so eine Oma, wenn die zu Besuch kam, dann war das Haus schon 4 Wochen vorher in Aufregung, weil diese Oma einen, gelinde gesagt, schwierigen Charakter hatte. Die brachte zwar für uns 3 Kinder eine Tafel Schokolade und für jeden eine ganze Banane mit, aber wir haben uns weder gefreut, noch waren wir dankbar, weil man nicht wusste, was in den nächsten 5 Minuten passieren würde. Und ich denke, viele von euch können so ähnliche Geschichten erzählen, wo man als Kind auch schon nicht dankbar sein wollte. Und die Eltern und Älteren unter uns, die erinnern sich an Zeiten und politische Ereignisse, wofür niemand dankbar sein will. Also ich bin ja ein echtes Nachkriegskind und ich musste jeden Abend mein Butterbrot essen mit angeblich lustigen Geschichten, die mein Vater aus dem Krieg erzählte. Es war für mich völlig normal. Ich wusste nicht, was an diesen Geschichten lustig war, und ich war auch nicht dankbar für diese Geschichten. Erst als mein Vater vor etlichen Jahren starb und er in der letzten Phase war, kamen diese ganzen Klamotten wieder hoch, und da war ich auf einmal dankbar für das, was ich als Kind da so gehört hatte, weil ich wusste, wovon er sprach und seine Not auch verstehen konnte und dann ganz oft beruhigend auf ihn einwirken konnte, dass es schon alles gut werden würde, weil ich diese Kindergeschichten noch in Erinnerung hatte. Aber oft ist das so, dass wir denken, wir können nicht dankbar sein. Und wenn ich aus meinem Leben zum wiederholten Male Dinge erzähle, die mir wichtig waren, also ich weiß ja nicht, ob meine Kinder da immer für dankbar sind, dass sie mir zuhören dürfen. Da sind schon sehr Zweifel angebracht, aber meine Kinder sind sehr höflich und auch sehr lieb. Jeder von uns hat schon schwierige Dinge erlebt, die ihn bis an seine Grenzen oder sogar bis darüber hinaus gebracht haben. In Dankbarkeit an solche Dinge zu denken, das widerstrebt unserer menschlichen Natur. Was verlangt dieser Paulus da von dieser jungen Gemeinde, die in einem absolut heidnischen Umfeld lebt, umgeben von zig Göttern und Götzen, die den Alltag der Menschen prägten mit ihren Festen, Opfern und Orgien? Betet, freut euch zu jeder Zeit, betet ohne Unterlass, dankt für alles, denn das ist der Wille Gottes für euch in Christus Jesus. Das ist ein heftiger Nachsatz. Kann es der Wille Gottes sein, dass sich diese Gemeinde über Anfeindungen, Verleumdungen, Beraubung, Verfolgung und Gefängnis freuen und schön brav beten und sich zu guter Letzt dafür bedanken soll? Kann es der Wille Gottes sein, dass wir uns über das uns zugefügte Unrecht freuen, weiter beten und dann auch danken sollen? Es sind berechtigte Fragen und es gibt keine einfachen Antworten. Doch wenn wir das ganze 5. Kapitel des Thessalonicher Briefes lesen, dann ist darin eine Antwort versteckt. Und die biblischen Aussagen, die müssen sich auch immer durch die Bibel erklären. Also wer mag, kann das aufschlagen, 1. Thessalonicher 5. Ich werde da schrittweise ein bisschen durchgehen. Verse 1 bis 4. Da steht: Über Zeiten und Stunden, Brüder und Schwestern, brauche ich euch nicht zu schreiben. Ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Während die Menschen sagen, Friede und Sicherheit, kommt plötzlich Verderben über sie, wie die Wehen über eine schwangere Frau, und es gibt kein Entrinnen. Ja, das haben manche von uns schon so erlebt. Aber ihr aber, Brüder und Schwestern, lebt nicht im Finstern, sodass euch der Tag nicht wie ein Dieb überraschen kann. Das ist erstaunlich. Wer das Licht Christi in sich hat, kann nicht überrascht werden von dem Bösen. Denn, Verse 5 bis 8, ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Darum wollen wir nicht schlafen wie die anderen, sondern wach und nüchtern sein. Wir erinnern uns, dass Jesus auch im Garten Gethsemane seinen Jüngern sagt, wachet und betet. Und das Gleichnis von den törichten und den klugen Jungfrauen, die da nicht wachen und einschlafen. Darum wollen wir nicht schlafen wie die anderen, sondern wach und nüchtern sein. Denn wer schläft, schläft bei Nacht. Und wer sich betrinkt, betrinkt sich bei Nacht. Wir aber, die dem Tag gehören wollen, nüchtern sein und uns rüsten mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe. Die Römer, die hatten ja so einen totalen Ganzkörperpanzer um sich. mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Der Helm, der unsere Gedanken beschützt, dass wir lernen, so zu denken, wie Gott denkt. Verse 9 bis 12. Denn Gott hat uns nicht für das Gericht seines Zorns bestimmt, sondern dafür, dass wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, die Rettung erlangen. Das ist unsere Bestimmung, dass wir in Jesus Christus gerettet werden. Er ist für uns gestorben, damit wir vereint mit ihm leben, ob wir nun wachen oder schlafen. Darum tröstet einander und einer baue den anderen auf, wie ihr es schon tut. Er ermuntert sie also. Wir bitten euch, Brüder und Schwestern, erkennt die an, die sich unter euch mühen und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Ich denke, dass es ein sehr, sehr wichtiger Hinweis für uns ist. Auch wenn uns das nicht immer einfach vorkommt und es nicht leicht fällt. Ich komme da später nochmal drauf zurück. Aber er ermahnt sie, denen, die sich unter ihnen mühen und ihnen vorstehen und sie zurechtweisen, auch zuzuhören. Vers 13 bis 15. Achtet sie äußerst hoch in Liebe wegen ihres Wirkens. Achtet sie äußerst hoch in Liebe wegen ihres Wirkens. Haltet Frieden untereinander. Ich glaube, das kann man gar nicht groß genug und dick genug schreiben. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch, Brüder und Schwestern, weist die zurecht, die ein unordentliches Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen, nehmt euch der Schwachen an und seid geduldig mit allen. Ich denke, das ist gerade in dieser Zeit auch ganz wichtig, die Ängstlichen zu ermutigen, die Schwachen wirklich auch wahrzunehmen, sich um sie zu kümmern und auch geduldig zu sein mit denen, die nicht ganz genau so in der Spur laufen, wie wir denken, dass das muss. Vers 15, seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergilt, sondern bemüht euch immer, einander und allen Gutes zu tun. Und dann kommen diese Verse, die uns jetzt beschäftigen. Freut euch zu jeder Zeit. Freut euch. Betet ohne Unterlass. Habt Gemeinschaft mit diesem Gott. Seid mit ihm in Verbindung, ohne Unterlass. Dankt für alles, denn das ist der Wille Gottes für euch in Christus Jesus. Und jetzt sehr wichtig, löscht den Geist nicht aus. Wenn wir dem Heiligen Geist den Hahn abdrehen, werden wir untergehen. Löscht den Geist nicht aus. Verachtet prophetisches Reden nicht. Hört, was Einzelne euch im Geist zusprechen. Prüft alles und behaltet das Gute. Was in mir keinen Frieden auslöst, was mich nicht ruhig und gelassen macht, sondern aufregt, wo es mir Angst und Furcht macht, das lasse ich besser zur Seite. Prüft alles und behaltet das Gute. Aber, Vers 22, meidet das Böse in jeder Gestalt. Es ist einfach gefährlich, auch sich mit diesen Dingen so leichtfertig zu umgeben und sagen, ach, es wird mir schon nichts machen. Und dann, er selbst, der Gott des Friedens, heilige euch ganz und gar. Es ist der Gott des Friedens, der uns heiligt. Heilige euch ganz und gar und bewahre euren Geist, eure Seele und euren Leib unversehrt, damit ihr ohne Tadel seid bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Paulus betont immer, dass wir einen Geist haben, eine Seele und einen Körper. Bewahrt euren Geist, eure Seele und euren Leib unversehrt. Und dann die Abschlussverse 24 bis 28. Gott, der euch beruft, ist treu, er wird es tun. Und dann diese Bitte des Paulus, Brüder und Schwestern, betet auch für uns. Es ist einfach wichtig, dass wir füreinander beten. Grüßt alle Brüder und Schwestern mit dem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch beim Herrn, diesen Brief allen Brüdern und Schwestern in der Gemeinde vorzulesen. Es ist ihm also ausgesprochen wichtig, dass diese Botschaft auch weitergeht. Und abschließend, die Gnade Jesu Christi, unseres Herrn, sei mit euch. In dieser Gnade Jesu Christi, da ist wirklich alles möglich. Also, wir alle, wir wollen ja den Willen Gottes kennen und ihn auch befolgen. Und hier listet der Paulus auf, was er darunter versteht und gibt der Gemeinde sehr praktische und sehr handfeste Anweisungen. Aber wir wissen alle sehr oft, alle die, die im Gebetsdienst stehen, da kommen Menschen zu uns und sagen, also wir sollen doch mal für sie beten, damit wir hören, was denn der Wille Gottes für sie ist. Also mir ist das schon oft passiert. Und dann hoffen sie auf ein prophetisches Wort oder ein Bild, das ihnen die Richtung anzeigt, wie ihr Leben denn ganz konkret weitergehen soll und welche Entscheidungen sie eventuell treffen sollen oder müssen. Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren hatten wir einen großen Gottesdienst im Dom und dann gab es auch natürlich Gebet und Segnung. Und dann kam eine Frau zu mir und sagte, ja, also sie hat den Eindruck, dass sie nach Albanien gehen soll. Und das war gerade so die Zeit, dass die Grenzen nach Albanien aufgingen. Ich soll doch mal für sie beten, ob das denn wohl der richtige Weg für sie ist. Ich sah mich da so nicht zu in der Lage. Ich kann nicht ganz konkret beten, ob sie jetzt nach Albanien gehen soll und wir sagen, ja, ich höre das auch, dann mach das mal. So einfach geht das nicht. Man würde ihr ja die Verantwortung abnehmen. Das kann ja nicht sein. Vor einiger Zeit habe ich eine längere Zeit einen Menschen begleitet und es war einiges Unstimmiges da. Und dann sagte er zu mir, ja, aber du hast doch für mich gebetet, das hättest du doch sehen müssen. Er hatte es mir nicht offenbart, was ich da sehen sollte. Da habe ich gesagt, was glaubst denn du, dass das wie ein Automat ist und oben schmeiße ich Gebet rein und unten kommt das dann raus und dann sehe ich alles und du musst es mir gar nicht sagen und dann kann ich dir Rat und Weisung geben. So geht das nicht. Nein, so einfach ist das nicht. Das Gebet ist kein Automat. Und auch wenn jemand eine starke prophetische Gabe hat, auch wenn das hörende Gebet praktiziert wird, kein Gebetsteam kann jemandem seine persönliche Verantwortung und seine Entscheidung abnehmen. Niemand. Denn jeder Christ hat die Gabe empfangen, die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Und wer Christus als seinen Herrn angenommen hat, der ist bestens ausgerüstet. Natürlich spricht das überhaupt nicht gegen Gebetsunterstützung. Natürlich kann man mit jemandem zusammen nach dem Willen Gottes fragen. Das ist grundsätzlich natürlich möglich. Aber dass der anschließend nach Hause geht und sagt, jetzt weiß ich es, so muss ich es machen, das ist mehr als ungewöhnlich. Und auch glaube, das ist, glaube ich, so nicht ganz richtig. Der Wille Gottes, der zieht sich ganz klar durch die ganze Bibel. Und er wird immer dann sicht- und hörbar, wenn Gott sich einzelnen Menschen naht und ihnen einen Auftrag gibt. Und das beginnt zum Beispiel in Genesis 1, Verse 27 bis 29. Da heißt es, Gott erschuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes erschuf er ihn, männlich und weiblich erschuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen. Und jetzt kommt dieser Auftrag, den Gott dem Adam gibt. Wir kennen das gut. Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Dann sprach Gott, siehe, ich gebe euch alles Gewächs, das Samen bildet auf der ganzen Erde und alle Bäume, die Früchte tragen, mit Samen darin. Euch sollen sie zur Nahrung dienen, allen Tieren der Erde, allen Vögeln des Himmels und allem, was auf der Erde kriecht, das Lebensatem in sich hat, gebe ich alles grüne Gewächs zur Nahrung. Da ist der Auftrag Gottes an den Menschen ganz deutlich, sein Wille ist deutlich formuliert, dass der Mensch über die gesamte Schöpfung mit allem drum und dran herrschen soll. Genesis 2, 16, 17. Dann gebot Gott, der Herr, dem Menschen, Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen. Denn am Tag, da du davon isst, wirst du sterben. Dieses Gebot gibt Gott dem Adam, dem Menschen. Und es ist die Verantwortung des Menschen, darauf zu achten, dass es eingehalten und nicht übertreten wird und dass der Wille Gottes respektiert wird. Das ist unsere Verantwortung. Warum und wann respektiere ich den Willen und die Forderung eines anderen? Wenn ich ihn als Autorität anerkenne oder wenn ich eine Beziehung habe und je inniger die Beziehung ist, je leichter kann ich das akzeptieren, was der mir sagt. Oder wenn ich von der Richtigkeit dessen, was von mir erwartet wird, aus Erfahrung überzeugt bin, wenn ich ihn als glaubwürdig erlebe. Das ist alles eine Anerkenntnis aus freiem Willen, aus freier Entscheidung, oft auch aus Liebe. Wenn es keine Freiheit gibt, sondern Druck, Angst und Furcht, und wenn dieser Gott wohl von mir Unmögliches verlangt, scheinbar Unmögliches, dann liegt der Grund oft in zwei verschiedenen Gottesbildern. Entweder Gott ist gut, er ist Liebe und er ist mein Vater, oder er achtet gnadenlos auf die Einhaltung seines Willens, seines Gesetzes, ohne Ausnahme und ohne Rücksicht auf Verluste. Nur wer Gott kennt, ihn wirklich kennt und immer mehr kennenlernen will, der wird erleben, dass Gott treu, wahrhaftig und gnädig ist, und er wird lernen, seinen Willen zu tun. Zugegebenermaßen braucht es manchmal Mut. Es braucht Mut von uns, diesen Schritt zu tun. Diesen Schritt im Glauben auch zu tun. Paulus schreibt an die Hebräer im 11. Kapitel, Vers 6: Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer hinzutreten will zu Gott, muss glauben, dass er ist und dass er die, die ihn suchen, belohnen wird. Wenn ich das nicht glauben kann, wenn das mein Gottesbild nicht hergibt, dann wird das schwierig. Ja, aber da gibt es ja Leute, die meinen, sie haben gar keinen Glauben. Oder sie haben nicht genug Glauben. Auf jeden Fall haben sie zu wenig Glauben. Ist auch nicht richtig. Die Bibel sagt, Gott hat jedem das Maß des Glaubens gegeben. Jeder hat eine Grundausrüstung. Der Mensch kann ja gar nicht anders als glauben. Er glaubt immer irgendetwas. Also wer mir erzählt, dass er an gar nichts glaubt, der hat in der Regel einen sehr festen Glauben, nämlich daran, dass er gar nichts glaubt. Das ist auch ein Glaube. Und wer glaubt, dass er dieses oder jenes nicht tun oder lassen kann, den wird man auch schwierig davon überzeugen, dass er das jetzt ändern muss. Also jeder von uns glaubt. So ist der Mensch gemacht. Der Mensch ist auf Gott hin ausgerichtet. Er ist darauf ausgerichtet, diesem Gott zu glauben. Und wenn ich diesem Gott nicht glaube, werde ich einem anderen Gott glauben, anderen Göttern glauben. Aber ohne Glauben ist kein Mensch. Das sollte man sehr deutlich sehen. Also Adam, der glaubte ja ganz offensichtlich, das sei nicht so wichtig, Gottes einziges Gebot einzuhalten. Und es sei nicht so wichtig, in diesem Fall seine Autorität gegenüber dieser Eva da einzusetzen und gegenüber dieser Schlange und die mal da wegzuschicken. Kannte dieser Adam seinen Schöpfer oder war es für ihn selbstverständlich, an seiner Herrlichkeit Anteil zu haben, mit ihm im Garten Gemeinschaft zu haben? War dieser Adam dankbar? Das würde ja voraussetzen, dass er den Grund seiner Dankbarkeit wahrnehmen könnte, dass er den kennen würde. Er war es ganz offensichtlich nicht, es war ihm gar nicht klar. Sonst hätte er niemals das Gebot Gottes übertreten und ihn so betrübt, dass dieser die Gemeinschaft mit ihm nicht mehr leben konnte und beenden musste. Das Auftreten des Bösen braucht eine radikale Antwort. Und in diesem Wort radikal steckt das Wort Radix, die Wurzel. Das heißt, die Wurzel muss wirklich rausgezogen werden. Aber dieser Gott ist ja Liebe und er lässt sich seinen Plan nicht rauben, nicht von einem Adam und auch nicht von uns. Und so spricht Gott eben weiter zu den Menschen durch seinen Geist, von denen er weiß, dass diese Menschen ihm gehorsam sein werden. Ist ja auch ein sehr unmodernes Wort, aber es bedeutet nichts anderes, dass ich willig bin zu hören. Dass er weiß, dass die Menschen auf ihn hören werden und dass sie sich führen lassen. Also wenn man da zum Beispiel diesen Noah beguckt, der den Auftrag bekommt, eine Arche zu bauen, eine vollkommen unsinnige Anweisung Gottes. Es gab auch kein Vorbild dafür, keinen Bauplan irgendwie. Er musste hören, was Gott ihm sagte, dass er dieses Riesenteil da baute. Und es hatte ja auch noch keinen Regen gegeben. Also ich weiß nicht, was dieser Noah sich von der Umgebung alles hat anhören müssen, wie verrückt er denn eigentlich wohl ist, sowas zu tun. Oder dieser Abraham, der von Gott hört, er soll das Land seiner Väter verlassen und in eine vollkommen unbekannte Gegend wandern, eine völlig andere Kultur. Und Gott wird ihm den Weg schon zeigen und er macht sich auf mit seinem Haus und seiner ganzen Habe. Und das muss man sich dann mal in ein paar tausend Jahre zurückdenken. Also wenn wir ohne unser Navi in die Schweiz fahren und da dieses Kloster Bethanien suchen. Also letztes Jahr sind wir da in einer sehr engen, schmalen Gasse hoch oben auf dem Berg vor einer hübschen kleinen Kapelle gelandet und man konnte kaum das Auto drehen. Also wir sind da schon aufgeflogen. Ne? Da sind wir ziemlich schnell am Ende. Aber dieser Abraham bekommt diesen Auftrag von Gott, da sein Land zu verlassen und hunderte von Kilometern zu wandern. Das ist schon sehr herausfordernd. Oder dieser Moses, wie der sich von Gott führen lässt. Nicht so einfach. Da gibt es diesen David, ein Mann nach Gottes Herzen. Der konnte Gott auch hören, der ließ sich auch von Gott führen. Und dieser David sagt im Psalm 40, Vers 9, deinen Willen zu tun, mein Gott, war mein Gefallen und deine Weisung ist in meinem Innern. Die Propheten, auf die der Geist kommt, dieser Jesaja, Jeremia, Ezechiel, was haben die alle für eine schwere Berufung, aber es ist ihnen wichtig, den Willen Gottes dem Volk zu verkünden, auch wenn das dem Jeremia permanentes Gefängnis und Aufenthalt in tiefen Brunnen verließen beschert. Da ist diese Maria, die vom Engel diese Botschaft bekommt und die das annimmt und den Willen Gottes tun will. Da ist dieser Johannes der Täufer, der durch die Wüste wandert, weil er die Umkehr und die Buße und die Taufe verkündigt, weil er spürt und weiß, das ist der Wille Gottes. In Matthäus 6,10 betet Jesus, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Na, das beten wir ja alle, die meisten mehr als einmal am Tag. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Also ich war als Kind öfters in Sommerferien zu Besuch in einem Pfarrhaushalt. Es waren die Freunde meiner Mutter und die beteten immer sehr zügig und sehr schnell. Und das Vaterunser, das zog sich zügig dadurch beim Mittagessen, Vormittagessen und nach dem Mittagessen nochmal für die Verstorbenen. Und niemals habe ich dieses Dein Reich komme, dein Wille geschehe wirklich gehört. Das rauschte wie so ein D-Zug, haben wir früher gesagt, wie so ein ICE da einfach vorbei. Dein Reich komme. Wissen wir, was wir beten? Johannes 6, 38. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das sagt Jesus. nicht sein eigener Wille, sondern der des Vaters. Und in seinen Abschiedsreden, da spricht dieser Jesus hier ausführlich über seinen Vater und den Auftrag für ihn selbst und die Jünger, und er verheißt ihnen den Heiligen Geist. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Wir müssen uns da nicht wundern. Die Welt hat für den Heiligen Geist kein Empfangsgerät. Aber seinen Jüngern, denen versichert Jesus, dass dieser Heilige Geist sie alles lehren wird. Alles. Das heißt, das ist der ganze Wille des Vaters, damit sie wahre Jünger sein können. Und in diese Nachfolge sieht sich auch der Paulus berufen. Epheser 1,1. Paulus, Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus. Also wenn ich mich jetzt hier hinstellen würde und sagen würde, Marie-Luise, Jünger Christi Jesu durch den Willen Gottes, an die Heiligen hier in Herten. Also wäre schon etwas übertrieben, ne? Würde man ja denken, na, blas dich mal nicht so auf, ne? Also ich würde es auch nicht sagen. Aber Paulus darf es mit gutem Recht sagen. Und jeder Jünger Jesu darf das sagen. Durch den Willen Gottes stehe ich hier. Durch den Willen Gottes tue ich das, was Gott mir aufgetragen hat. Durch den Willen Gottes macht ihr Lobpreis. Durch den Willen Gottes dient ihr hier. An die Heiligen in Ephesus, das seid ihr, die Gläubigen in Christus Jesus, nicht kleiner. Im Brief an die Römer wird der Wille Gottes deutlich benannt. Es gilt, in der Welt zu leben, aber nicht nach ihren Maßstäben, sondern aus einem durch Christus erneuerten Denken heraus. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir leben alle in der Welt, aber wir müssen nicht nach diesen Maßstäben leben. Und dieser Christus, wenn der unser Denken erneuert, was durch das Wort Gottes geschieht, dann können wir das leisten. Römer 12,2. Und gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Es ist also gar nicht unmöglich, den Willen Gottes zu erkennen. Wenn unser Denken durch das Wort Gottes erneuert ist, wenn wir lernen zu denken wie Jesus, dann sind wir in der Lage, das, was wir hören, auch zu prüfen und zu erkennen, ob das wirklich der Wille Gottes ist, ob es das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene ist. Wenn es das ist, wird es auch die entsprechenden Reaktionen in uns auslösen. Dann werden wir ruhig und gelassen und in Frieden sein, nicht beim ersten Mal, auch noch nicht beim zweiten Mal, aber nach und nach wird es sich ereignen, ganz sicher. Aber es braucht wirklich einen in Christus erneuerten und einen durch den Heiligen Geist trainierten Geist. Es braucht Menschen, die in den Früchten des Geistes gewachsen sind, die wissen, dass die Früchte des Geistes in ihnen sind und die sich mühen, die auch wirklich zu entfalten. Und die sich der Gaben des Heiligen Geistes bedienen, um wirklich den Willen Gottes auszuführen. Ja, und dann kommt so eine nette Anweisung von dem Paulus, die haben wir ja auch nicht gern. Hebräer 10,36. Was ihr braucht, ist Ausdauer, damit ihr den Willen Gottes erfüllt und die Verheißung erlangt. Also, da muss ich immer so eine Geschichte aus meinem früheren Leben erzählen. Ich bin vor vielen, vielen Jahren sehr, sehr, sehr krank gewesen und musste für längere Zeit in eine christliche Klinik. Und ich konnte überhaupt gar nicht mehr laufen. weil ich so entkräftet war von allem Möglichen. Und ich lag also im Bett und guckte auf die Wand gegenüber. Das Bett war Gott sei Dank leer, es war ein Doppelzimmer. Und über diesem Bett hing ein Bibelspruch, weil es ja eine christliche Klinik war, über jedem Bett hing ein Bibelspruch. Und der Spruch, auf den ich schaute, da stand in schönstem Lutherdeutsch: Geduld aber ist euch Not. Das hatte mir gerade noch gefehlt. Also wenn ich die Kraft gehabt hätte und wenn ich mich getraut hätte, dann wäre ich ja aufgestanden und hätte das mindestens umgedreht oder abgehängt. Hab mich nicht getraut. Was über meinem Bett für ein Spruch hängt, keine Ahnung. Anschließend bin ich dann für 12 Wochen in eine andere Station gekommen, da hatte ich ein eigenes Zimmer, da hing über dem Bett auch ein Bibelspruch. Keine Ahnung, was da hing, aber den habe ich behalten. Geduld aber ist euch Not. Das ist das, was uns Paulus hier sagt. Die Bibel übersetzt das mit Ausdauer. Geduld und Ausdauer, das geht sehr eng zusammen. Diese Verheißung, die wir da erlangen sollen, das ist das ewige Leben. Das ist die völlige Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott, so wie es seinem ursprünglichen Plan entspricht. Gott, der will sich freuen an all seinen Kindern und er will alles mit ihnen teilen, was seiner Schöpferkraft entsprungen ist. Und die Offenbarung zeichnet ein wunderbares Bild von diesem ewigen Reich, das die Grenzen des Paradieses ja bei Weitem sprengt. Es lohnt sich, nach dem Willen Gottes zu streben, trotz aller Schwierigkeiten und Anfeindungen. Denn es wird am Ende der Zeiten nur 2 Möglichkeiten geben: das ewige Leben oder den ewigen Tod. Und unter diesem Gesichtspunkt, da gewinnt unser Vers 18 ja eine viel tiefere Bedeutung. Dankt für alles, denn das ist der Wille Gottes für euch in Jesus Christus, in Christus Jesus. Es ist der Wille Gottes für die, die in Christus Jesus sind. Nur wer sich als erlöst von aller Schuld erlebt, und nur wer weiß, dass er ein vielgeliebtes Kind Gottes ist, und nur wer weiß, dass er auch Anteil an der Gerechtigkeit Gottes, an seiner Ebenbildlichkeit und an seiner Herrlichkeit hat, und nur wer ihm bewusst ist, dass er mit Christus, in Christus, zur Rechten des Vaters sitzt, nur der wird mehr und mehr begreifen, dass es Freude macht, den Willen Gottes zu tun. Dass es Freude macht, wenn man seine Weisung im Herzen trägt, wie der Psalm 40, Vers 9 sagt. Wenn wir um unsere Identität wissen, wenn wir wirklich wissen, wer wir sind in Gott. Und das wusste der Paulus ganz genau. Sonst hätte der sein Werk überhaupt nicht durchhalten können. Der hätte das nicht tun können. Wenn wir wissen, wer wir sind, wie Gott uns gemeint und gemacht hat, dann können wir so kühn und so mutig und so ausdauernd und so kämpferisch sein wie dieser Paulus. Dann können wir uns jederzeit freuen, ohne Unterlass beten und ihm für alles danken.